Guten Tag und willkommen bei H10 FM. Sarah Falkenknecht, herzlich willkommen bei uns. Wir versuchen es zu machen, ein neuer Podcast für eine neue Politik. Das ist mittlerweile nicht ganz so neu, aber du bist, glaube ich, bisher unser illustrester Gast, oder?
Wir haben schon mit Yannis Varoufakis gesprochen, aber ja.
Naja, also der ist nicht mehr Finanzminister.
Das stimmt.
Das Beste, worauf er hoffen kann, ist Europaabgeordneter.
Das stimmt, aber ich wollte nur sagen, auf das Video lohnt sich zu schauen.
Ja, aber heute ist Sarah und deswegen haben wir auch Video. Also es ist ein Podcast mit Video, das ist eigentlich Film. Ne? Aber vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir wollen über Kapitalismus, Sozialismus und wie kommt man vom einen zum anderen heute sprechen. Also zuerst, bevor wir vielleicht zum großen S-Wort kommen, was läuft schief? Was ist jetzt mit dieser Welt los, dass immer mehr unzufrieden sind, dass wir vielleicht eine Ungleichheitskrise haben, wo mittlerweile 26 Menschen besitzen so viel wie 3,9 Milliarden?
Ja, und ich finde, das zeigt doch schon, dass diese Wirtschaftsordnung nicht funktioniert. Eine Gesellschaft, die so zu derart perversen Ungleichheiten führt, wo wir auch in Deutschland ja die Situation haben, dass auf der einen Seite Leute wie zum Beispiel die Geschwister Quandt und Klatten, das sind die Haupteigner von BMW, die haben das geerbt, die haben eigentlich nichts dafür getan, die bekommen am Tag 3 Millionen Euro überwiesen an Dividenden, am Tag. Und gleichzeitig arbeiten in den BMW-Werken natürlich nicht nur Stammbelegschaften, die immer noch ganz gut bezahlt sind, sondern auch Leiharbeiter, die sich jeden Monat Sorge machen müssen, ob sie ihre Miete bezahlen können. Und das ist eine solche Kluft, das geht immer mehr auseinander. Es gibt immer mehr Jobs, von denen man nicht leben kann, wo die Löhne sogar sinken, zum Beispiel bei Postzustellern. Und da gibt es zum Glück immer mehr Menschen, die sich fragen, ja, warum sollen wir uns eigentlich abfinden mit so einer Welt, mit so einer Gesellschaft? Gibt es da nicht was anderes?
Und wieso wird aber die Ungleichheit immer größer? Also ist nicht im einzelnen Konzern, sondern
so. Ja, ich meine, das hat ja was mit der Wirtschaftsordnung zu tun. Also der Kapitalismus war ja über viele Jahre relativ gefesselt durch staatliche Regeln. Also es gab einfach einen sehr starken Druck, auch tariflich zu bezahlen. Es gab lange Zeit starke Gewerkschaften, es gab einen starken Sozialstaat. Das hat in den Industrieländern immer dazu geführt, dass zumindest eine gewisse Balance gewahrt wurde. Also es gab immer Menschen, denen ging es nicht gut. Es gab auch immer Superreiche, aber es war trotzdem eine relativ breite Mitte, die auch einen guten Wohlstand hatte. Und das ist in den letzten Jahren aufgelöst worden. Der Sozialstaat ist demontiert worden. Das sieht man in Deutschland ganz krass mit den Hartz-Gesetzen, mit den Rentenkürzungen. Die Agenda 2010 war ja sozusagen die völlige Auflösung der Beziehungen in der Arbeitswelt. Also man hat eben ganz viele prekäre Jobs geschaffen. Gerhard Schröder hat ja öffentlich sogar noch mit Stolz bekundet, er hätte einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen mit der Agenda 2010. Und das hat natürlich dazu geführt, dass all das, was den Kapitalismus eigentlich ausmacht, nämlich das rücksichtslose Streben nach Profit, die Renditeorientierung, dass Menschen zu Kostenfaktoren degradiert werden, dass das sich wieder relativ unbegrenzt Bahn bricht. Und jetzt sieht man eben, wohin das führt.
Aber es hat sich auch vielleicht ein bisschen auch in die Köpfe gesetzt. Also wenn zum Beispiel vom Betriebsrat vom BMW dann kommt und sagt, nee, also eine Vergesellschaftung vom BMW, das wäre ganz, ganz schlimm. Also man sieht auch immer mehr, aber es sind so ein großer Teil der Arbeiterschaft, die sozusagen sich auf die Seite des Kapitals sehen. Also die identifizieren sich auch mit den Kapitaleignern.
Ja, ich würde jetzt aber nicht die Arbeiterschaft schelten. Also ich fand diese Wortmeldung von dem Betriebsrat von BMW wirklich erschreckend, weil er ja wissen muss, dass es eben beim BMW zum Beispiel in Größenordnung Leiharbeiter gibt. Und die kriegen keine Erfolgsbeteiligung. Die werden teilweise zurzeit entlassen. Und ein Betriebsrat darf sich doch nicht nur für Stammbelegschaften einsetzen. Da sind die Verhältnisse noch relativ gut, das muss man sagen. Aber auch das ist erkämpft worden. Ich meine, da muss man ja auch nicht so tun, als sei das jetzt eine Gnade oder eine Großzügigkeit der Eigentümer von BMW, sondern das ist das Ergebnis vieler, vieler Jahre gewerkschaftlicher Kämpfe. Deswegen ist es sozusagen für die, die dort einen festen Job haben, die lange beschäftigt sind, da ist der Wohlstand noch da, aber er wird immer mehr auch erodiert. Ich meine, jeder Leiharbeiter, der eingestellt wird, das hätte ja auch ein Festangestellter sein können. Und da verstehe ich die Kurzsichtigkeit nicht. Und dass ein Betriebsrat rechtfertigt, wenn eben Eigentümer 3 Millionen am Tag bekommen für nichts. Also für mich ist das Feudalismus im Grunde. Also wenn man riesige Erbschaften macht und davon mehr am Tag bekommt, als andere im ganzen Leben verdienen, wenn sie arbeiten, das hat doch nichts mit der vielbeschworenen Leistungsgesellschaft zu tun, die sie immer so vor sich hertragen.
Aber ist dann, also die Frage, die dann ja auf dem Tisch liegt, ist, bräuchten die Gewerkschaften wieder mehr Mitbestimmung im Betrieb? Also muss man das einfach wieder stärken und tatsächlich, dass diese, dass dieser BMW-Betriebsratsgruppenchef das nicht mehr so sagen kann, sondern wieder eine eigene Stärke entwickelt, diesen Klassenkompromiss, wie du ihn vorher beschrieben hast, wieder zu stärken? Oder ist es die andere Lösung, die jetzt Kevin Kühnert gesagt hat, okay, wir überlegen tatsächlich, das zu vergesellschaften, was...
Ja, ich sehe das nicht als Gegensatz. Also natürlich brauchen wir kämpferische Gewerkschaften und es wäre gut, wenn man die prekären Beschäftigungen zurückdrängen würde. Also auch gesetzlich. Also wir fordern ja zum Beispiel ein Verbot von Leiharbeit. Das ist moderne Sklaverei. Und wenn das verboten würde oder wenn als Mindestes herauskäme, dass es ein Gesetz gäbe wie in Frankreich, dass sie also mehr verdienen als die Stammbelegschaften, weil sie ja viel unsicherer beschäftigt sind, wäre das ein Fortschritt. Aber genauso wünsche ich mir, und ich meine, früher war das bei den Gewerkschaften ja völlig normal, dass wieder darüber diskutiert wird, mit welchem Recht eigentlich wenige ohne eigene Leistung derart großes Eigentum besitzen und damit natürlich auch eine enorme Macht haben. Also das ist ja nicht nur, dass man damit Einkommen bezieht, die exorbitant groß sind, sondern zum Beispiel BMW ist ja auch ein Exempel dafür, dass Parteien geschmiert werden. BMW überweist regelmäßig 600, teilweise sogar mehr, 600.000 Euro an die CDU, damit die sich dann gegen Abgasnormen und Klimaschutz einsetzt. Also ich sag mal, das ist ja gekaufte Politik und auch wenn man das überwinden will, muss man über Eigentum und Vermögen reden. Und meine Überzeugung ist völlig klar, kein Mensch, selbst wenn er selbst ein Unternehmen aufgebaut hat, was ja bei BMW nicht der Fall ist, kann in seinem Leben Milliarden selbst verdienen. Also das ist immer die Aneignung fremder Arbeit. Niemand kann selbst so viel leisten, dass er legitimerweise ein Milliardenvermögen hat. Und deswegen muss man darüber reden, wie kann man die Wirtschaft so anders gestalten, dass tatsächlich die Unternehmen denen gehören, die in ihnen arbeiten. Also teilweise sind das ja auch Debatten, die von Phrasen geprägt sind. Also wenn man so tut, als sei die Alternative jetzt zu den Eigentumsverhältnissen, die wir heute haben, zum Beispiel die Verstaatlichung von BMW, darum geht es überhaupt nicht. Ich halte das für völligen Quatsch. Ich denke, es gibt Bereiche, wo öffentliches Eigentum sehr sinnvoll ist. Also Wohnungen gehören, sollten den Kommunen gehören und nicht irgendwelchen Immobilienhaien. Und auch Pflegeheime und Krankenhäuser sollten natürlich den Städten und Gemeinden gehören. Also öffentliches Eigentum, gemeinnütziges Eigentum. Aber ein kommerzieller Betrieb wie BMW sollte jetzt nicht irgendwie dem Staat gehören, sondern sollte denen gehören, die da arbeiten. Das ist für mich eigentlich die sinnvolle Eigentumsform. Und da gibt es ja durchaus auch Modelle, wie man das erreichen kann. Es gibt sehr erfolgreiche Unternehmen, die zum Beispiel auch als Stiftung organisiert sind, aber eben nicht diese Fake-Stiftungen, die nur zum Steuersparen dienen, sondern ein Stiftungsmodell, zum Beispiel bei Saarstahl haben wir das oder bei Carl Zeiss, das verhindert, dass Hedgefonds, Finanzinvestoren, dass die Unternehmen aufkaufen können. Und am Ende gehört damit das Unternehmen sich selbst, niemanden sozusagen, kein Fremdeigentümern. Und die, die in dem Unternehmen arbeiten, haben es im Grunde auch mit in der Hand, vor allem wenn sie gute Mitbestimmung haben. Wenn sie erfolgreich arbeiten, dann profitieren sie. Wenn es nicht so erfolgreich läuft, klar, dann haben sie auch nicht so viel davon. Aber das ist ja bei kapitalistischen Unternehmen genauso. Also wenn es schlecht läuft, dann muss die Belegschaft immer mitbluten. Nur wenn es gut läuft, ist es eben in vielen Unternehmen nicht mehr so, dass sie automatisch davon auch wirklich was hat.
Aber folgen denn die Belegschaften nicht auch der gleichen Logik, also eben auch einfach genauso erfolgreich sein zu können oder sein zu müssen, oder eben auch weiterhin am Aktienmarkt teilzuhaben und so? Also müsste man nicht auch diese Logik mit brechen,
dass
man
gibt überhaupt ja dann keine spricht. Aktien mehr. Also Aktieneigentum okay. ist ja nichts, was irgendwie sakrosankt ist. Aber ein Unternehmen in Stiftungseigentum, dann wäre ja keine Aktien mehr. Und ich glaube, was man verhindern muss, sind zwei Phänomene, die eben heutzutage normal sind. Einmal, dass Unternehmen gekauft und verkauft werden können. Das ist ja eigentlich eine Perversion. Also ein Unternehmen ist keine Kartoffel, die man mal so über den Markt schiebt und dann kauft sich da irgendwie ein Hedgefonds ein oder dann auch Erben, die dann Unternehmen verkaufen an irgendwelche Finanzinvestoren, ein Riesenvermögen damit machen. Das ist pervers und ich meine auch, dass Unternehmen nicht vererbt werden sollten, weil ein Unternehmen ist die gemeinschaftliche Leistung derer, die in diesem Unternehmen beschäftigt sind. Und deswegen sollten die Eigentümer sein. In welchen Formen? Also es gibt ja da unterschiedliche Ideen. Bei kleineren Unternehmen kann man das als Genossenschaften machen. Bei größeren Unternehmen gibt es ja durchaus eine Diskussion über neue Rechtsformen auch, damit ein Unternehmen wirklich nur noch automatisch denen gehört, die dort arbeiten, was ja bei der Genossenschaft auch nicht unbedingt so ist. Also das ist zum Beispiel beim Genossenschaftsmodell auch ein Problem, dass es manche Genossenschaften gibt, wo dann natürlich die Genossen, also die Eigentümer sind, aber sehr darauf achten, dass Neubeschäftigte nicht auch Eigentümer werden. Also ich finde, es sollte automatisch so sein, wenn ein Unternehmen reingeht, wenn ein Beschäftigungsverhältnis beginnt, der wird auch Eigentümer. Und wer aus dem Unternehmen ausscheidet, der ist es dann eben nicht mehr. Das ist dann wirklich eine sinnvolle Form auch von Anreizen, die verhindert, dass man die Möglichkeit hat, von der Arbeit anderer reich zu werden. Und das ist ein Phänomen unserer heutigen Wirtschaftsordnung, dass es immer Leute gibt, eine kleine Minderheit, die hat großes Kapital, die wird reich davon, dass andere Leute für sie arbeiten. Das ist die Perversion. Nicht, dass es Marktmechanismen oder Wettbewerb gibt. Das braucht schon eine Wirtschaft in bestimmten Bereichen. Also da, wo eben wirklich kommerziell gewirtschaftet wird. Nicht da, wo es um Existenzbedürfnisse geht.
Wie krisenfest dann ist dieses System? Weil, also einerseits, wir haben so Konzernleitungen von der Autoindustrie oder jetzt Bayer, die offenbar richtig große strategische Fehler gemacht haben, also sie setzen auf Benzin und Diesel, oder jetzt der Kauf von Monsanto, Deutsche Bank ist auch angeschlagen. Also einerseits, da sieht man schon gegebenenfalls eine Krise, die auf uns sowieso dazukommt. Dazu haben wir vielleicht die Nachhaltigkeitskrise, ein exponentielles Wachstum ist über viele Jahrzehnte einfach nicht mehr möglich. Es gibt planetare Grenzen, wir kriegen jetzt diese Botschaften von der UNO, von der Wissenschaft, das kann so jetzt nicht weiter. Und da gibt es vielleicht auch die Wirtschaftlichkeitskrise, dass also Deutschland versucht, das mit Exporten zu lösen oder insgesamt die Kredite, die aufgenommen werden, um überhaupt diese Blase noch expandieren zu lassen. Also das sind alle Dinge, die auf Dauer nicht so weiter gehen können. Also ist das Kapitalismus sowieso im Grunde dem Tode geweiht?
Ja, die Hoffnung allerdings, dass er von alleine zusammenbricht, die halte ich eben für eine Illusion. Das haben immer Linke gehofft, seit vielen, vielen Jahren. Also im Grunde war das ja sogar schon einer der wenigen Irrtümer von Marx. Also Marx war ja wirklich ein genialer, also hatte eine geniale Vorhersicht, hat die Mechanismen beschrieben, hat durchaus ja auch gesehen, das produktive Potenzial des Kapitalismus, also dass auch die Globalisierung hat ja vieles vorher gesehen. Aber er hat trotzdem sehr darauf gesetzt, dass eigentlich bei der nächsten großen Krise das System zusammenbricht. Das war schon seine Hoffnung. Und es war nicht so, weil es auch immer wieder natürlich Mechanismen gab, das zu verhindern, unterschiedlicher Art. Also sagen wir, auf der einen Seite eben angefangen bei Bismarck, der Sozialstaat. Das war natürlich auch eine Stabilisierung, aber eben eine, die letztlich im Interesse der Menschen war im Vergleich zu einem brutalen Kapitalismus. Aber es gab natürlich auch andere Varianten. Es gab die Hitler-Diktatur. Das war also sozusagen, da war das Diktatorische das, was den Kapitalismus auch stabilisiert hat. Das muss man ja auch sehen in der Dritten Welt, in Lateinamerika. Immer wieder wurden Diktaturen auch sozusagen an die Macht gebracht, um auch Gegenbewegungen klein zu halten, zu zerstören, ja auch Linke so also ganz brutal zu vernichten. Also es gibt ja verschiedene Varianten und deswegen glaube ich, zu hoffen, dass sich das irgendwann von selbst erledigt und man einfach nur warten muss, bis die nächste große Krise besonders groß wird, das halte ich für eine völlige Illusion, sondern wir brauchen eine Debatte über andere Modelle und wir merken ja jetzt auch, wie sofort diese Debatte versucht wird zu verfälschen, indem man sagt, ja, also wer jetzt das Grundmodell in Frage stellt, der will die alte DDR wieder haben, den VEB, BMW und solchen Unsinn, also solchen wirklich hanebüchenen Unsinn. Und da muss die Linke stärker werden in erstmal auch in der Entwicklung populärer und spannender und funktionsfähiger Gegenmodelle. Und das Zweite ist, was wir ganz dringend brauchen, das fängt allerdings heute an, wir brauchen natürlich mehr Bewegungen. Also wenn es nicht Menschen gibt, die sich wirklich engagieren, die Druck machen, die auch auf die Straße gehen, die für ihre Rechte einstehen, dann wird es gar keine Veränderung geben. Also natürlich sind Wahlen auch ein Mittel und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass all die politischen Kräfte, die das angerichtet haben, bei Wahlen abgestraft werden. Aber da sehen wir natürlich auch ein bedenkliches Phänomen. Also einerseits werden sie abgestraft, aber der Protest geht teilweise nach rechts, weil die Menschen aus Wut dann eben rechte Parteien wählen, wo die Linke sich schon auch fragen muss, international, warum erreicht sie die Menschen nicht oder weniger, immer weniger, die unzufrieden sind? Oder beziehungsweise, warum gibt es bestimmte Parteien, die sie erreichen und bestimmte, die es immer weniger tun? Da muss man sich selber auch kritisch hinterfragen. Aber die Wahlen alleine, sie müssen untersetzt werden, auch durch eine Gegenbewegung. Also so wie das in Frankreich, auch mit den Gelbwesten, da hat man gesehen, da hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Natürlich noch nicht grundsätzlich, natürlich noch lange nicht ausreichend. Aber das war Druck. Macron ist unter Druck gekommen. Und solchen Druck, solche Bewegungen, das ist im Grunde das Geheimnis von Veränderungen. Auch alles, was es früher an Verbesserungen gab, wäre ohne solchen Druck, ohne Streiks, ohne Bewegungen, auch damals natürlich ohne kämpferische Gewerkschaften, nie machbar gewesen.
Und du hattest jetzt schon eben die also historische Analogie so ein bisschen gemacht, dass die, also Krisen kommt immer wieder, Kapitalismus ist krisenbedingt. Und das heißt, die letzte große Krise, danach gab es den New Deal und eigentlich hat aber erst der Zweite Weltkrieg wieder sozusagen dafür gesorgt, diese Krise zu lösen. Das kann man sich nicht wünschen, deswegen ist das ja kein Politikvorschlag.
Und ist jetzt aber auch eine große Gefahr, dass
nee, genau, also das ist auch
wieder Kriege wieder noch stärker auf dieser Welt sich ausbreiten, auch ja, im Ergebnis von Krisenprozessen. Ich meine, bei Donald Trump ist doch völlig klar, der, innenpolitisch hat er eigentlich nichts vorzuweisen. Also die Wirtschaft, man sagt zwar, die boomt, aber ich meine, die normalen Leute bekommen so wenig davon mit wie in Deutschland von diesem jahrelangen Wirtschaftsboom. Das heißt, er muss jetzt versuchen, auch außenpolitisch sozusagen der Held zu sein. Und er macht jetzt eben eine saugefährliche Politik im Nahen Osten. Er eskaliert gegen den Iran. Er setzt auf Aufrüstung, auch sozusagen als Konjunkturmittel. Ist ja ganz zynisch. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die ist wirklich unglaublich gefährlich.
Und was ist dann das Gegenmodell eben? Also wir machen immer viele Sendungen über Jeremy Corbyn, über Bernie Sanders. Wir haben viel über den Green New Deal. No, das ist ja gut. Über den Green New Deal gesprochen. Ist das eine Vision, das zu zähmen? Das überhaupt, also sowohl die Nachhaltigkeitsfrage als auch die soziale Frage?
Ja, das kommt darauf an, was man darunter versteht. Also wenn man unter Green New Deal nur versteht Kapitalismus plus CO2-Steuer, also dann muss ich sagen, also wer glaubt, dass er so die ökologische Frage löst oder die soziale Frage, der hat es einfach nicht verstanden. Wenn man unter Green New Deal versteht, dass man wirklich eine nachhaltige Wirtschaft aufbaut, die aber dann nach anderen Mechanismen funktioniert und wo es vor allem dann auch wirklich klare staatliche Regeln braucht, das wäre schon, also auch eine mit anderen Eigentumsverhältnissen natürlich, um dieses ständige Expansionsstreben zu verhindern. Das wäre natürlich ein Weg. Und also für mich ist relativ klar, einen wirklich grünen Kapitalismus gibt es nicht, weil das ist ein Widerspruch in sich. Und ich finde auch die Klimadebatte, die wir zurzeit führen, die ist so verkürzt. Also klar geht es auch darum, wie viel jetzt sozusagen die Autos ausstoßen. Und natürlich geht es darum, wie Menschen konsumieren. Aber solange es Menschen gibt, die so wenig Geld haben, dass sie immer das Billigste kaufen müssen, ist es einfach hohl und verlogen, ihnen zu sagen, ja geht doch in die Bioläden, das ist nachhaltiger. Oder ich meine, jemand, der sich bestenfalls einmal im Jahr einen All-Inclusive-Urlaub leisten kann, na klar fliegt der, weil die meisten Urlaube, die billig sind, sind mit dem Flieger zu erreichen. Und wenn ich dem jetzt sage, okay, ich verteuere also deinen Flug, dann heißt das für ihn nicht, na schön, super Urlaub an der Ostsee, weil der ist nämlich teuer, oder in den Bayerischen Bergen, sondern das heißt dann Urlaub auf Balkonien, also zu Hause bleiben. Und das ist natürlich sozial zutiefst ungerecht, solange irgendwie die globale Elite mit ihren Privatjets durch die Gegend jagt und damit also einen unendlich höheren CO2-Ausstoß hat. Also sag mal, die Zerstörung der Umwelt ist ja auch eine soziale Frage. Also es gibt ja Leute, die wesentlich mehr dazu beitragen, die allerdings dann auch eine CO2-Steuer überhaupt nicht kümmern würde. Also wer oder auch eine ordentliche Kerosinsteuer, sag mal, wer wirklich viel Geld hat und wer sich einen Learjet leisten kann, na Gott, der zahlt auch fürs Benzin meinetwegen das Doppelte. Das interessiert den überhaupt nicht. Und deswegen würde der genauso weiter die Umwelt verdrecken, wie er das vorher gemacht hat.
Ja, vielleicht brauchen wir einfach ein Privatjet-Verbot. Ich meine, es sieht so wirklich so aus, also viel oft man setzt diese Hoffnung drauf, dass irgendwie, dass man wie ein Rauchverbot in den Kneipen, dass man dieses durchsetzen könnte, indem man die Zigaretten teurer macht. Mhm. Das hat man jahrelang versucht und dann kam nichts bei raus. Also ab dem Punkt, wo man sagt, nee, es wird jetzt nicht mehr, nee, aber es wird nicht mehr geraucht, denn ab dem Punkt ist tatsächlich ein Rauchverbot da und da geht es
wirklich. Ja gut, oder wir müssen die Frage stellen, wie kommen Menschen zu so viel Geld, dass sie sich das leisten können? Ich meine, das sind ja eigentlich nicht nur Hunderttausende, da braucht man schon also Millionen Einkommen, um sich sowas zu leisten. So, wieso bekommen Menschen teilweise, sie verdienen es ja nicht, also deswegen sage ich auch nicht, sie verdienen Millionen im Jahr, sie bekommen Millionen, viele Millionen im Jahr, teilweise eben auch aufgrund von Vermögen. Also das sind ja gar nicht unbedingt nur die Manager, die verdienen auch viel zu viel, vor allem dann, wenn sie wirklich schlechte Entscheidungen treffen. Also das ist ja teilweise skandalös, wie auch also im Grunde mit dem Vermögen, dass die Belegschaften arbeiten, zum Beispiel bei Bayer, ein Management mit einer derartigen Fehlentscheidung, das alles in den Sand setzt und wird dafür nicht in Haftung genommen, sondern verdient seine Millionen weiter. Aber die wirklich Reichen, das sind ja nicht die Manager, sondern das sind die Eigentümer, das sind die großen Milliardenvermögen haben.
Also muss man die enteignen? Oder?
Also wie gesagt, ich finde, das ist keine Enteignung, das ist eine Rücknahme. Also nein, ich finde, man muss mit dem Enteignungsbegriff auch ein bisschen anders umgehen. Wir haben doch heutzutage Enteignung. Also immer, wir ziehen uns immer als Linke die Jacke an, wir wollten jemanden enteignen. Nein, die heutige Wirtschaftsordnung enteignet die Mehrheit. Also die Agenda 2010 war eine Enteignung von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in prekäre Jobs verdrängt wurden. Die Rentenkürzung ist eine Enteignung von Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Oder Hartz IV ist eine permanente Enteignung. Wenn ich arbeitslos werde, nach einem Jahr verliere ich alles, was ich mir aufgebaut habe. Das ist doch Enteignung. Also ich finde, das muss man zurückspielen. Also die Enteignung, die wir haben, ist, dass einige sehr reich werden und andere für sie arbeiten. Und deswegen sage ich, eine neue Eigentumsform von Unternehmen wäre überhaupt keine Enteignung. Ich will niemandem das wegnehmen, was er sich legitimerweise erarbeitet hat, sondern es geht darum, dass tatsächlich Enteignungen unmöglich gemacht werden.
Also ist das dann der Beginn, weil wir brauchen, was ist dann tatsächlich eine positive Vision für den Sozialismus? Ne? Weil sobald das im Feuilleton da steht und der Kevin hat was gesagt, dann alle kommen mit, ach, DDR-Staatsbetriebe und haben im Grunde sonst überhaupt keine Vorstellung davon und greifen in diese alte Mottenkiste von Beschimpfungen. Aber wenn wir sagen würden, also Eigentumsrechte haben auch ihre natürlichen Grenzen. Also ein Milliardär, Ocasio-Cortez wird das nachgesagt, jeder Milliardär ist ein Versagen der Politik. Es ist man kann so viel Geld nicht essen, man kann es nicht genießen, es bringt ihm nichts.
Ja, und man kann es auch nicht legitimerweise verdienen. So viel kann niemand leisten. Genau. Das muss man immer wieder als Fragestellung in den Mittelpunkt stellen. Es ist nicht selbst erarbeitetes Eigentum. Und selbst die liberale Tradition, angefangen von John Locke, hatte immer die These, also Eigentum entsteht durch Arbeit. Und eigentlich war das so gemeint, durch eigene Arbeit. Aber heute entsteht Eigentum hauptsächlich durch die Arbeit anderer. Und das muss man wieder dahin verändern, dass Eigentum nur noch durch eigene Arbeit entstehen kann. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man den Markt aus den Bereichen zurückdrängen muss, wo er sich illegitimerweise ausgebreitet hat und nichts zu suchen hat. Also wenn es um existenzielle Bedürfnisse geht, wie Wohnen, Pflege, Krankenversorgung, Bildung, das gehört auf keinen Markt. Das darf kein Geschäftsmodell und kein Spekulationsobjekt sein. Also da muss der Markt tatsächlich zurückgedrängt werden. Da ist dann öffentliches Eigentum sinnvoll. Aber in der normalen Wirtschaft, da geht es eben darum, dass die, die arbeiten, dass denen ihr Unternehmen gehört, dass sie den Einfluss und die auch eine Mitsprache haben und dass es dann natürlich einen Wettbewerb geben muss. Also es geht ja nicht darum, dass Unternehmen dann ein Monopol bekommen und irgendwie den größten Schrott produzieren können, den jeder abnehmen muss. Und dann muss es eben Regeln geben. Also auch ein Belegschaftsunternehmen, wenn es meinetwegen Autos produziert und es gibt keine Regeln, ja gut, dann ist natürlich kein Anreiz da, besonders umweltverträglich zu wirtschaften. Das heißt, das muss der Staat machen. Das müssen staatliche Regeln sein. Also ich finde auch heute viel besser als eine CO2-Steuer wären klare Limits. Also einfach gesetzliche Grenzen, was etwas sozusagen auch bei den Kraftwerken, was sie ausstoßen dürfen und was sie einfach nicht mehr ausstoßen dürfen. Also das ist dann immer so in der Debatte, wir haben auch als Linke teilweise uns schon in diese marktorientierte Debatte angewöhnt, da mitzudenken, dass alles marktförmig sein muss. Es gibt Dinge, die gehen nicht marktförmig. Und eine ökologische Wende, eine wirkliche, ein Umbau der Wirtschaft mit ökologischen Maßstäben, die bedarf eines starken Staates. Bis hin dazu, ich meine, es gibt ja ein sehr schönes Buch von einer italienisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin, Das Kapital des Staates, wo sie nachweist, dass auch neue Technologien im Grunde, gerade in den USA, vor allem durch den Staat finanziert entstanden sind. Und dass heutzutage aber das dann von privaten Unternehmen übernommen wird. Also ihre These ist ja, in einem iPhone gibt es keine Technologie, die nicht staatlich finanziert wurde. Mhm. Und wenn man sich fragt, warum haben wir keine ökologischen oder viel zu wenig ökologische Technologien, dann hat das was damit zu tun, dass da kein Geld reinfließt. Mhm. Und das ist eben die Privatunternehmen und der Markt nicht machen, weil das einfach viel zu unsicher ist, in diesen Bereichen zu forschen. Und das, finde ich, ist auch ein großes Versagen im Grunde der gesamten Politik, dass hier kein Geld reinfließt. Also wir haben zwar in Deutschland Milliarden im Jahr, die für die Energiewende aufgebracht werden, aber sie werden teilweise wirklich völlig verfehlt eingesetzt, weil zum Beispiel Großgrundbesitzer einen riesen Reibach machen, wenn sie einen Windpark hinstellen und dann im Grunde das Geld kassieren. Aber wir haben bis heute nicht wirklich das Problem gelöst eines ökologischen Antriebs, weil die Batterie ist nicht so ökologisch, wie sie dargestellt wird, weil die Produktion der Batterie ist extrem schmutzig, ist extrem CO2-haltig, bedarf auch bestimmter Rohstoffe, die unter wirklich schlimmsten Bedingungen in Afrika gefördert werden. Und auch das ist Riesenumweltdreck und Riesenumweltzerstörung. Die sehen wir nur nicht, die ist weit weg. Also auch da muss man sagen, wir brauchen auch neue Technologien und wir brauchen Technologieförderung. Und das ist tatsächlich, wenn das nicht staatlich übernommen wird, macht's keiner. Hm.
So, was ist dann die Vision? Weil, also einerseits, wir brauchen starke staatliche Eingriffe und Investitionen, wie wir sonst eigentlich so nur kennen aus Weltkriegen zum Beispiel oder Mondlandung, also massive staatliche Projekte. Andererseits, okay, es ist nicht gleich Staatsbetrieb DDR. Also ich bin der Einzige hier, der nicht in der DDR aufgewachsen ist. Also was wäre für dich dann der Unterschied zu dem, was man da vorwirft, ach, das sind nur bürokratisch geführte, unflexible und vielleicht auch ökologisch schädliche Unternehmen, die überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren.
Der Staat muss in diese Forschung investieren. Der Staat sollte nicht die Unternehmenseigentümerschaft haben. Das ist Unsinn. Er sollte allerdings, wenn er zum Beispiel eine Technologie entwickelt, natürlich dann ein Anrecht haben, von den Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, ein bestimmtes regelmäßiges Einkommen zu bekommen. Das wäre schon sinnvoll. Aber die Unternehmen selbst, die sollten schon autonom sein. Also sie sollten nicht dem Staat gehören, weil das ist tatsächlich oft auch ein Einfallstor für Fehlentwicklung. Also klar, so wie bei VW, wenn man nur einen gewissen Anteil hat, das kann man machen, das schadet nichts. Es hilft allerdings bei VW auch nicht viel, wie man merkt. Aber es sollte sozusagen im Kern nicht darum gehen, jetzt kommerzielle Unternehmen dem Staat zu übergeben, sondern da muss es eben Eigentumsformen geben, die Fremdeigentümer ausschließen. Also die Erbschaften ausschließen, Verkauf ausschließen und ein Rausziehen der Gewinne ausschließen. Gewinne gehören ins Unternehmen, wenn sie gemacht werden, müssen reinvestiert werden. Und wer mehr Gewinne macht, als er für Reinvestition braucht, der macht schon was falsch. Da wird schon die Belegschaft enteignet. Also da bekommen Menschen etwas nicht, weil sie arbeiten. Also das muss verändert werden. Ansonsten, wie gesagt, nicht der große VUB. Und was die ganze Debatte zur Planwirtschaft angeht, die ist ja auch zutiefst heuchlerisch. Jede Wirtschaft plant und jede Wirtschaft braucht aber auch Märkte. Und ich meine, auch jeder Konzern plant. Also natürlich geht Wirtschaft immer mit Planung. Und gerade wenn wir zum Beispiel über andere Technologien reden, das ist ja eine Planung. Ich meine, auch die USA, die haben geplant und haben sehr weitsichtig erkannt, dass die digitale Ökonomie die Zukunft ist. Deswegen haben sie so massiv, auch aus militärischen Gründen, in das Silicon Valley investiert. Das war ja mal eine Außenstelle des Pentagon, nichts anderes. Und hatte massivst staatliche Mittel. Und heute profitieren sie davon, weil sie die gesamte globale digitale Ökonomie beherrschen. Was auch ein Thema ist, was man nicht aus dem Blick verlieren darf, weil wir uns komplett abhängig machen, solange wir also dann diesen Unternehmen erlauben, unser gesamtes Privatleben auszuspionieren, was sie tun.
Also müsste man dann wieder als Linke auch dieses Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, okay, Planung ist für uns jetzt kein diffamierter Begriff mehr, sondern das passiert sowieso die ganze Zeit.
Klar, wir müssen geplant planen wird halten. Immer. Was wir nicht brauchen, ist eine Planwirtschaft im Sinne eines Anspruchs. Da gibt es eine zentrale Planbehörde, die legt jetzt irgendwie fest, so und so viele Autos, so und so viele Schuhe und so und so viele Jacken. Mhm. Das ist ja auch eine Karikatur. Also das ist ja wirklich etwas, das ist historisch gescheitert. Und da muss man jetzt nicht drüber nachdenken, sowas wieder zu erwecken.
Aber kann man, also würde trotzdem Planung, also das frage ich mich tatsächlich so weit gehen, zu sagen, eigentlich dürften wir keine Autos mehr produzieren. Also wir müssten eigentlich in diesen öffentlichen Nahverkehr, in die Bahn, diese Dinge, also so, das frage ich mich, ob Mitbestimmung bei BMW schon ausreicht, um diese ökologische Krise tatsächlich aufzuhalten oder zu sagen, wie tief darf dieser staatliche Eingriff gehen, die Regulierung zu sagen, eigentlich müssen wir das umbauen.
Ja, umbauen schon, aber ob es gar keinen Individualverkehr mehr geben soll, das würde ich in Frage stellen, weil gerade im ländlichen Bereich, also ob man da einen derart guten Nahverkehr aufbauen kann, dass das Auto überflüssig wird, das sehe ich nicht. Und ich finde, wir brauchen Antriebstechniken, die CO2-neutral sind, also die nichts ausstoßen. So, und wenn es die heute nicht gibt, die gibt es ja noch nicht, aber es gibt durchaus Forschungen in diese Richtung. Also müssen diese Forschungen beschleunigt und begünstigt werden. Ich meine, das gilt ja auch für die Öffentlichen. Also alles, was bisher nicht elektrisch ist, hat ja CO2-Ausstoß. Und wie gesagt, auch Busse, Elektrobusse sind nicht der Superhit, wenn man sag mal, das Gesamte sieht. Also da muss man auch aufpassen, dass man nicht bestimmten Lobbys auf den Leim geht. Also nicht nur die Automobillobby mit ihrem Verbrennungsmotor ist eine starke, das ist in Deutschland die allerstärkste. Aber auch die Batterielobby und diejenigen, die sozusagen auf Elektroantrieb setzen. Im Übrigen, also das nur ganz nebenbei, auch Tesla ist so groß geworden, weil es einen Riesenkredit des Staates gab. Also sonst gäbe es kein Tesla. Also und auch bei den Chinesen, also warum sind die relativ weit fortgeschritten in ihrer Batterietechnik? Ja, weil der Staat das mitfinanziert hat. Aber ich würde eben auch da relativieren, ob das wirklich die Zukunftstechnologie ist. Also brauchen wir Forschung in Antriebstechniken, die ökologisch vertretbar sind, also sprich CO2-neutral. Und ich bin überzeugt, wenn man wirklich forscht, findet man was. Ich meine, die Menschheit hat so viele Probleme gelöst. Sie wird auch das lösen, wenn ein Interesse da ist. Und das Problem heute ist, sag mal, die Automobilwirtschaft hat kaum oder gar kein Interesse. Weil warum sollen die das, was sie an Riesenkapital haben, entwerten durch eine völlig neue Technologie? Das ist ja immer das Problem. Also die deutschen Automobilkonzerne sind quasi weltmarktführend beim Verbrennungsmotor, bei der Produktion von Autos, die mit dieser Technologie klarkommen. Und natürlich braucht es da eine Veränderung. Aber zu glauben, dass jetzt irgendwie die Eigentümer von BMW von sich aus sagen, okay, wir forschen jetzt mal in eine völlig andere Richtung, das machen sie nicht. Das ist für sie unsicher. Und solange sie derart hohe Gewinne machen mit dem Verbrennungsmotor, mit den Autos, die sie produzieren, gibt es ja überhaupt keinen Anreiz.
Also wie kommen wir dann zu einem neuen Fonds? Weil vielleicht ein Modell wäre im Grunde China, KP kontrolliert alles, also da ist auch sehr viel, aber extrem autoritär und es wird dann, wir investieren jetzt in Photovoltaik oder so. Andererseits, also du hast am Anfang gesagt, wir brauchen eigentlich die Bewegung von unten. Also man hat, aber wir merken so mit dem Parlamentarismus, wir kommen einfach nicht so weiter, auch wenn viele Menschen sagen, nee, wir müssen jetzt sofort wirtschaftliche Wende hinlegen, dass die Ungleichheit, das geht nicht mehr so, oder in der ökologischen Situation, das geht nicht mehr so. Es passiert aber nichts. Also strukturell scheint das alles sich verfestigt zu haben. Wie kommen wir tatsächlich, was wäre deine Vorstellung, wenn wir in 10 Jahren uns wieder treffen und plötzlich ist alles viel besser? Was ist dazwischen passiert? Was müsste gesellschaftlich
passieren? Also gesellschaftlich muss passieren, dass die Menschen sich auflehnen. Und natürlich nicht für eine chinesische Lösung. Also ich glaube, niemand von uns würde sich wünschen, dass wir in Europa einen derart autoritären Staat bekommen, der zwar wirtschaftlich erfolgreich ist, das muss man ja sagen. Also durch ihre enormen Staatsinterventionen haben sie eben viele Bereiche, inzwischen ja sogar Weltmarktführerschaft bei G5 und bei anderem. Aber es ist eben so, dass letztlich China ein Modell ist, was sag mal, mit dem, was wir unter Freiheit und Demokratie verstehen, überhaupt nicht vereinbar ist. Und deswegen ist das natürlich keine Perspektive. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen, die unter der heutigen Wirtschaftsordnung zu leiden haben, dass die Menschen, denen es entweder sozial nicht gut geht oder die sich Sorgen machen, wie sie noch in 10, 20, 30 Jahren auf diesem Planeten leben, dass sie tatsächlich sich nicht beschränken lassen auf so platte Forderungen wie CO2-Steuer oder solche Dinge, sondern dass die sich auch zusammenschließen, auch gemeinsam, also sagen wir die ärmer sind und die, denen es vielleicht jetzt primär nicht um Soziales, sondern ums Klima geht, dass sie beide begreifen, alle, die dort Veränderungsbedarf sehen, dass sie eine andere wirtschaftliche Verfassung brauchen und dass sie sich gemeinsam dagegen wehren, was heute existiert, und Forderungen aufstellen für eine neue Vision, für eine neue Gesellschaft, für eine neue Wirtschaftsordnung.
Und vielleicht gibt es da ja wirklich gerade ein Möglichkeitsfenster, was es lange nicht gab, darüber wieder zu sprechen.
Ja, aber es würde dann heißen, wir müssen nicht zu viel, also nur die Hoffnung sozusagen in die Parlamentarier zu setzen, dass die das von alleine, oder wenn du das allein lösen könntest, ist eigentlich völlig falsch.
Also es muss Nein, aus der Gesellschaft. Also ich meine, deswegen haben wir ja Aufstehen gegründet, also weil wir Bewegung brauchen, und das ist ja unverändert so. Also wir brauchen dringend Druck und Bewegung, das gilt für alle Länder, aber es gilt eben auch ganz besonders für Deutschland.